Für Theorie gibt es Bücher. In Zeitschriften finden Sie Trends und Werbung. Der TGA Praxis Podcast vermittelt Ihnen Meinungen und Sichtweisen von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hören Sie, was Fachleute zu sagen haben, die täglich Gebäudetechnik planen, realisieren und betreiben. Profitieren Sie vom TGA Praxis Podcast.
So, einen schönen guten Tag. Wir sind hier in Berlin und wir sind hier zu Gast bei der Stiftung Berliner Schloss Humboldt Forum. Und wir sind hier in der Straße unter den Linden. Und diese Stiftung beschäftigt sich mit dem Bau eines neuen Schlosses hier im Zentrum von Berlin. Das ist ein Projekt von 95 Millionen Euro. Und für dieses Projekt im Bereich TGA ist verantwortlich der Herr Thomas Herrmann. Thomas Herrmann sitzt mir gegenüber und wird auch anschließend für den Betrieb verantwortlich sein. Das ist also eine ganz interessante Konstellation. Und zum Einstieg, Herrmann, beschreiben Sie mal kurz, sagen Sie was zu sich, Ihren Hintergrund, dann verstehen wir besser, Ihre Antworten zu interpretieren.
Ja, schön, Herr Lauber. Ja, Sie sagten ja schon, mein Name ist Thomas Herrmann. Ich freue mich, dass wir heute uns mal über dieses Thema der TGA und den interessanten Auseinandersetzungen und Relationen unterhalten können. Wir reden allerdings in der Regel davon, dass wir das Berliner Schloss rekonstruieren, weil es war ja schon mal da. Auch das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil für die Planung sich daraus so etwas wie ein virtueller Bestandsbau ergibt. Ja, kurz zu meinem Werdegang vielleicht an der Stelle. Ich habe 85 meinen Diplom-Ingenieur hier in Berlin in der Fachrichtung Versorgungs- und Energietechnik gemacht, war dann in einigen verschiedenen Firmen, unter anderem als Lüftungskonstrukteur, aber auch als Energieplaner der BMW AG tätig und war sehr lange in der Bundesbaugesellschaft für den Bereich Haustechnik und Gebäudetechnik zuständig. Ich habe da einige ganz interessante Dinge entwickelt, wie innerhalb des Technikverbunds der Parlamentsbauten, war dann kurzzeitig bei Arupir Niederlassungsleiter der TGA in Berlin und bin jetzt in der Stiftung Berliner Schloss Humboldt Forum halt für den Bereich Gebäudetechnik, Gebäudebetrieb zuständig.
Seit wann sind Sie in dem Projekt involviert?
Ich bin jetzt seit Dezember 2009 in dem Projekt involviert.
Okay. Gut, beginnen wir mal mit einer generellen, breiteren Sicht. Wir wollen ja Ihre Erfahrungen und Meinungen kennenlernen. Und zu dem Thema Bauprojekte generell, wie Bauprojekte laufen. Und zwar, wie viel Prozent der Bauprojekte aus Ihrer Erfahrung laufen, aus der Sicht eines Bauherren im Sinne Kosten und Funktion gut? Man sagen kann, hey, da ist zufrieden, da ist wirklich ein gutes Projekt gewesen. Und ich würde Sie auch fragen, wie viel Prozent schlecht laufen.
Ja, was ist? Also ich würde das gar nicht auf einen Prozentsatz runterbrechen wollen, sondern es ist eigentlich, ich denke, es ist auch vor allen Dingen zeitabhängig. Wenn ich daran denke, was in Berlin in den Jahren zwischen 98 und 2003, 2004 gebaut worden ist, muss man eigentlich sagen, dass da die meisten Gebäude sicherlich von der Funktion her nicht den Anforderungen erfüllen konnten. Dazu war die Baumenge, dazu war die Masse einfach zu groß und die Anzahl an wirklich guten Experten auf all den Gebieten war einfach zu niedrig. Bei dem Thema Kosten kann es natürlich sein, dass sehr viele Projekte auch in den Kosten sehr befriedigend laufen. Allerdings die Frage Kosten und Funktion, also die Verkettung von beiden, da würde ich sagen, sind die wenigsten Gebäude, dass sie wirklich auf den ersten Sprung hin befriedigend sind. Also das sind ganz, ganz wenige Gebäude, die sich da mit auszeichnen.
Das heißt, die Großzahl, kann man sagen, als Projekt lief schlecht.
Nein, aber nicht zufriedenstellend. Nicht zufriedenstellend. Also das ist noch was anderes. Okay. Also man muss auch heutzutage davon ausgehen, dass es einfach Gebäude dieser Größenordnung, in denen ich mich bisher beschäftigt habe, zum Beispiel das Umbau des Reichstagsgebäudes zum neuen Deutschen Bundestag, Aufbau des Bundeskanzleramtes, also Neubau des Bundeskanzleramtes, Jakob-Kaiser-Haus und ähnliche Gebäude oder auch jetzt hier die Rekonstruktion des Berliner Schlosses. Das sind Gebäude, die haben mehrere 10.000 Quadratmeter Hauptnutzflächen, über Hunderttausende von Quadratmetern BGF-Flächen gehabt, auch als Einzelprojekt. Mhm. Da entsteht einfach eine Menge an Fehlerpotenzial. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Investorenbau, der hier in Berlin eine Baulücke mit einem Geschäftshaus schließt und da 5.000 Quadratmeter Gewerbefläche erstellt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch nicht viel besser läuft.
Okay, gehen wir mal zu dem Thema Produkte, technische Konzepte, technische Systeme. Gab es in Ihrer Erfahrung, und Sie sind jetzt wie lange im TKG-Geschäft?
Wir sind ja seit 85, also über 25
Jahre. Ja, 25 Jahre. Gibt es irgendwelche Systeme, wo Sie sagen, das war für meinen beruflichen Weg positiv, das war Erfolg, bringt mir Erfolg, wenn ich das einsetze, mich vorwärts gebracht? Und natürlich frage ich Sie auch anschließend, gibt es welche, wo Sie sich die Finger verbrannt haben, wo Sie sagen, den will ich nie mehr anlangen? Gibt es irgendwas, wo Sie den Hörern empfehlen können?
Also was ich festgestellt habe, ist, dass es sehr, sehr kurzfristig ist, zum Beispiel in der Materialgüte zu sparen. Also die Investitionskostenvorteile, die Sie zum Beispiel durch minderwertigere oder scheinbar kostengünstigere Materialauswahl haben, zum Beispiel im Sanitärtechnikbereich, dadurch, dass Sie einfachstes Gussrohr einsetzen, im Gegensatz zum Beispiel von Kunststoffen, Edelstahlrohren oder feuerverzinkten Rohren. Diese Vorteile fressen sich innerhalb der kürzesten Betriebszeit wieder auf, indem sie halt einfach mit entsprechenden Rohrbrüchen und Korrosionen zu tun haben. Also da zeigt sich eigentlich, dass die funktionale Auswahl des entscheidenden Materials viel, viel wichtiger einzuschätzen ist als die Kostenvorteile, die sich daraus entwickeln. Mhm. In der heutigen Zeit muss ich auch sagen, da hat sich ja vieles gewandelt, ist auch das Thema des Brandschutzes ganz entscheidend. Mhm. Da laufen natürlich einige Dinge jetzt noch, muss ich noch erst die Erfahrung sammeln, weil sich die Brandschutzvorstellungen mittlerweile sehr stark verschärft haben, gerade auch in Werken, die bisher vom Brandschutz nicht so beleckt worden sind. Ja, was gibt es an Produkten, Produktreihen, technischen Fragestellungen?
Also Produkttypen.
Okay. Produkttypen auch.
Wenn man keine Namen hören.
Nein. Also was ich auch festgestellt habe, ist, dass zum Beispiel die Entscheidung, die wir damals in der Bundesbaugesellschaft getroffen haben, das Becknet-Protokoll für die Gebäude, für das Reichstagsgebäude, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Jakob-Kaiser-Haus, also für diesen gesamten Parlamentsbereich als einheitliche Protokollstruktur für die Datenübertragung zwischen den einzelnen Gebäuden und der Leittechnik, der zentralen Leittechnik, zu wählen. Das hat sich als vorteilhaft entwickelt. Es war ein steiniger Weg. Es hat nicht funktioniert auf Anhieb. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir mit dem Thema noch vor der Jahrtausendwende gestartet sind. Das heißt also auch selbst eine Firma Honeywell hat an der Stelle, die Leittechnik installiert haben, erst nochmal in Indien sehr umfangreiche Entwicklerkapazitäten binden müssen, um das überhaupt voranzubringen. Das muss man schon mal klar und deutlich sagen. Aber am Ende des Weges haben wir es hingekriegt, dass wir unseren Nutzer, der das von uns gefordert hat, eine einheitliche Bedienoberfläche für alle Liegenschaften, die er betreiben muss, das konnten wir ihm dann auch darstellen und konnten das dann auch umsetzen, trotz aller Schwierigkeiten.
Der Kanzler war unzufrieden.
Der Kanzler liegt da leider, das heißt immer Regierungs- und Parlamentsviertel und die Bagnet-Geschichte bezieht sich ausschließlich auf die Parlamentsgebäude. Das Kanzleramt ist Regierung und von daher nicht
verkettet. Okay. Also da haben die Fraktionsvorsitzende gehabt, die halten die Abgeordneten ruhig.
Ja,
das. Gut. Gehen wir auf den nächsten Punkt, das Thema Erfahrungen mit Partner, Firmen, Dienstleister bei der Realisierung und Betrieb von TGA. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht mit Fachplanern? Beschreiben Sie mal in wenigen Worten, was für Erfahrungen machten Sie mit Fachplanern? Kann man das beschreiben?
Es gibt Fachplaner. Also auf der Arbeitsebene, muss ich sagen, habe ich eigentlich in der Regel mit sehr eifrigen Menschen zu tun gehabt, die schon auch versucht haben, sehr genau ihren Aufgaben nachzukommen. Ab und an musste man feststellen, dass da die manchmal ein bisschen intellektuell überfordert waren mit den Fragestellungen, die sich da ergeben haben in den Projekten, die ich da habe bearbeiten lassen. Allerdings, wenn ich dann auch in die Projektleiterebene hochschaue oder auch in die technischen Leitungen von Ingenieurbüros, schlägt einem da relativ häufig auch ein schwieriger kaufmännischer Gedankenschlag, sage ich jetzt einfach mal, entgegen, wo es halt einfach dann darum geht, dass vielfach Ideen nachgegangen wird, nachgejagt wird, die nicht im Sinne des Bauherrn waren, aber eben Honorar aufgefressen haben, und dann ergeben sich zum Teil auch sehr schwierige Diskussionslagen. Wobei und wogleich ich aber auch sagen muss, dass mir gerade bei den Planern auch sehr, sehr innovative, sehr gute Fachleute entgegengekommen sind, mit denen es einfach auch Spaß gemacht hat, sich in Neuland zu begeben, technische Fragestellungen wirklich auch zu diskutieren und wirklich auch aufgrund von der physikalischen Grundlagen, die wir nun mal in unserer Technik haben, als auch der gebäudetechnischen oder baulichen Voraussetzungen und Randbedingungen, die dann auch dazu geführt haben, dass wir da hervorragende technische Lösungen erarbeitet haben.
Habe ich dazwischendrin das richtig verstanden, dass Sie bei einigen Planern die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht geplant haben, was sie eigentlich wollten, sondern dass sie das geplant haben, was ihnen am meisten nützt?
Denke ich auch zum Teil, ja.
Sie sind ja Selbstplan, sie konnten ja relativ gut sagen, was sie wollten, schätze ich mal.
Ja, das natürlich, aber ich meine, man ist natürlich auf der Bauherrenseite nicht ständig im gesamten Planungsprozess. Ja, kommt tagesaktuell drin, und man nimmt auch nicht an jeder Projektbesprechung zwischen Architekten und Fachingenieuren teil, sodass sich da zum Teil Entwicklungen ergeben, die dann nicht unbedingt den Willen und das ausdrücken, was wir als Bauherr uns wünschen an der Stelle. Das passiert halt auch. Und das ist dann halt schon schwierig, wenn dann auch mit sehr hohem Einsatz diesen falschen Zielen nachgejagt wird, weil das fehlt dann halt einfach an Stunden, um wieder auf das zu kommen, was man sich eigentlich vorgestellt hat.
Was wird vor allen fehlen dann, um sowas zu vermeiden? Weil ein Bauherr hat ja oft keine Fachplanerkompetenzen auf seiner Seite, so wie bei Ihnen. Was empfehlen Sie?
Also auf alle Fälle finde ich es empfehlenswert, keine GU-Planungen zu beauftragen. Auch wenn das mit hohem Aufwand stattfinden muss, dann auf der Bauherrenseite. Man muss sich dann auch mit einem Projektsteuerungs- und Projektcontrollingsteam sicherlich verstärken. Aber dadurch, dass man wenn man die Fachgewerke, wenn man den Architekten einzeln beauftragt, wenn man den Bauphysiker einzeln beauftragt, wenn man all diese notwendigen Sachverständigen und Gutachter einzeln im Vertrag hat, man erkennt auch ohne großes Fachwissen, allein aufgrund der Diskussion, allein aufgrund auch dann kaufmännischer Nachfragen in Form von Honorarnachforderungen, sehr gut, ob das Team mit funktioniert oder ob es in den Schnittstellen des Teams Probleme gibt. Allein schon daraus, dass dann zum Beispiel Pläne nicht rechtzeitig eingestellt werden, dass sich Fachingenieure einfach darüber mokieren müssen, dass es trotz klare Abgabetermine des Architekten dann Indexausgaben gibt. Allein diese Fragestellung können Sie nur feststellen, auch da müssen Sie überhaupt keinen fachtechnischen Sachverstand haben, allein dadurch, dass Sie die einzelne Vertragsvergabe gemacht haben und den Planungs-GU eben umgangen sind. Denn ich denke mal, die allerwenigsten Projekte haben wirklich einen so definierten Endtermin, der eingehalten werden muss, dass es sich lohnt, über eine GU-Vergabe nachzudenken, weil das ist für meine Begriffe der einzige Punkt, aus dem man eine GU-Vergabe oder dann eigentlich auch Generalübernehmervergabe rechtfertigen kann, weil dann muss man einfach Planung und Ausführung in eine Hand geben, weil nur dann hat derjenige, der dann den Endtermin definieren kann. Und der kann ihn halten, weil er alle Werkzeuge in der Hand hält, sowohl der Planung als auch die Ausführungswerkzeuge. Alles andere sind aus meiner Sicht interessante Geschichten, die aus der Projektsteuerung herausgekommen sind, um die Projektsteuerungsleistungen zusätzlich verkaufen zu können zu den Projektsteuerungsleistungen, die dann auch der Planungs-GU sich dann auch nochmal nehmen muss, weil er ja auch ein großes Team zu koordinieren hat. Also da denke ich mal, das ist eine sehr geschickte Marketingstrategie gewesen der Projektsteuerungs Planer und Partner in der Industrie oder in unserer Bauindustrie.
Wenn Sie die Gewerke einzeln vergeben, vergeben Sie die Fachplaner an Fachplaner, die Sie nicht kennen, oder kennen Sie alle Fachplaner persönlich, die dort bevor sie den Auftrag bekommen?
Dazu muss man sagen, in der Regel die großen Vergaben, die wir in der Regel gemacht haben, lagen alle im Bereich des öffentlichen Vergaberechts. Das heißt also, es waren VOF-Verfahren davor geschaltet. Und meine Erfahrung gerade in den im Parlamentsbereich waren ja die großen Planungs-GUs, die dort installiert worden sind. Und genau da sind ja die Probleme entstanden, die wir dann in der Analyse der Projekte dann festgestellt haben, woran lag es denn eigentlich und was müssen wir denn, was hätten wir denn ändern müssen. Das ist wirklich da, Sie haben mich gefragt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dass ich sage, das funktioniert nicht, ist wirklich tiefe eigene Erfahrung.
Das heißt, Sie würden, wenn Sie die Wahl haben, immer jemanden geben, den Sie kennen.
Na, ich mach erstmal eine Einzelvergabe und ich sage mal auch dieses öffentliche Vergabeverfahren, wie man es normalerweise macht mit einem Teilnahmewettbewerb, wo die Planer sich dann bewerben können, wo man dann Auswahlgespräche führt und wo man dann aufgrund der Auswahlgespräche dann sozusagen sich für einen Planer entscheidet. Das ist, denke ich mal, schon ein offenes und faires Verfahren. Das würde ich auch bevorzugen, weil ich denke mal, nur in den allerwenigsten Fällen ist immer eine ständige Wiederholung mit den gleichen Planern zu arbeiten auch eine gute Sache, weil es ist ja nicht so, dass man dort, wenn man einmal einen VW Golf gekauft hat, dass man auch in 5 Jahren einen VW Golf kauft, okay. Sondern man kauft ja das Wissen von Personen und die wechseln.
Okay. Verstehe ich. Wenn Sie mit Indikatoren arbeiten, ausführenden Firmen, was sind da Ihre Erfahrungen?
Zum Teil sehr gute, zum Teil ganz böse Erfahrungen. Wie immer, alles ist nicht schwarz und weiß. Wir leben in einer grauen, getönten Welt an der Stelle, um mal in den beiden Farben zu bleiben. Es gibt Firmen, die schon darum bemüht sind, auch technisch anspruchsvolle Lösungen auch technisch sauber und ordentlich abzuleisten. Es gibt allerdings auch Firmen, da muss ich sagen, auch gerade bestimmte Gewerke, wenn man so die normale Sanitärinstallation sieht, ist das auch ein schwieriges Gewerk, kaufmännisch gesehen. Da drängt sich mir der Eindruck auf, so über die Jahre, die verkaufen gern das allerschlechteste Produkt, was man gerade noch so zu dem Preis, was man gerade noch so an den Vorschriften vorbei darstellen kann, um möglichst diesen geringen Preis, den man im Wettbewerb nur erzielen zu können, dann realisieren kann. Also das ist eine wirklich ganz schwierige Geschichte. Und da muss ich sagen, wenn man mal so das Fazit aus den 25 Jahren Geschehen, die ich mir jetzt sozusagen ja über 25 Jahre angesehen habe, es ist nicht das Hauptziel innerhalb der gesamten TGA-Ausführungsbranche, die bestmöglichste Qualität an den Kunden zu liefern, sondern es ist schon so, dass ich sage, es wird nach der Standardqualität gesucht und da wird das Qualitätslevel möglichst weit nach unten gefahren, was gerade noch so geht, was sich gerade noch so verkaufen lässt. Es ist also, ich denke mal, vielleicht liegt es auch daran am öffentlichen Bauherrn, der ja immer wieder mit neuen und immer wieder mit neuen Ausschreibungen geht. Die Industrie mag da wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht haben, weil da natürlich auch über die Qualität einer Ausführung natürlich der nächste Auftrag auch wieder gesichert werden kann. Und da denke ich mal, sieht es sicherlich anders aus. Wer will sich schon einen Industriekunden in einer ausführenden Firma...
Das heißt, Sie gehen davon aus, einen öffentlichen kann man vergraulen, das
richtig,
macht nicht
genau,
das.
Genau. Weil man beim nächsten Mal in der Ausschreibung wieder da ist, weil der öffentliche Auftraggeber eben nicht die Diskriminierung fahren darf, die Industrie fahren kann.
Super. Gut, da gibt es das Thema Nachträge sicherlich, weil ist das eine interessante Möglichkeit, gewisse Dinge zu kompensieren. Wie hoch sind die Nachträge aus Ihrer Erfahrung im Mittel bei der TGA im Vergleich zu der Vergabesumme?
Denke ich mal, ist eine Spanne von 10-15%, sage ich mal, völlig im Rahmen. Weil man darf natürlich auch eins nicht vergessen, wir alle sind Menschen. Und Menschen machen Fehler. Und auch derjenige, der da unten die Ausschreibung macht und der die Planung macht, der denkt sicherlich an vieles, aber er kann nicht an alles denken. Und zum anderen dürfen wir die alte 80-20-Regel nicht vernachlässigen, die uns ja eindeutig sagt, dass wir mit relativ wenig Aufwand sehr viel erreichen. Wir müssen jetzt sozusagen auch dann natürlich auch im Kosten- und Terminrahmen immer wieder schauen, wann brechen wir ab. Das heißt, es muss ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit bleibt einfach in den Ausschreibungsunterlagen enthalten. Und zum anderen, ich sag mal, die Welt verändert sich. Auch ein Rohbau hat eine Toleranz. Und wenn da drin steht, dass da die Decke auf einer bestimmten hohen Quote ist, dann muss es nicht unbedingt so sein, weil auch die kann sich um einen Zentimeter verändern und dann ergibt sich einfach alles Mögliche
daraus weiter. Das habe ich verstanden. Selbst wenn Ihr Projekt gut geplant ist, gut kontrolliert wird, Sie gehen also davon aus, 10-15% Nachträge ist für Sie das kleinere Übel.
Also richtig, ist okay. Richtig, ja.
Was haben Sie denn erlebt im Laufe Ihrer 25 Jahre an Nachtragsspannen? Was ist eben bei Projekten, die nicht so gut ausgesucht, nicht so gut geplant wurden? Was haben Sie denn jetzt getroffen? Wie groß ist die Spanne?
Also die Spanne geht schon auf Forderungen. Nicht, dass die durchgesetzt werden konnten, aber die Forderungen lagen dann schon auch bei über 30-40% der Vergabesumme. Also das sind natürlich dann Fragestellungen. Da wird dann sehr gerne mal eine Bauzeitverlängerung eingefahren, die in der TGA immer relativ schwierig sich denn darstellen lässt. Dann werden Fragestellungen konstruiert, die diskutiert werden sollen, die dann aber nicht belegt werden können. Also wir haben es geschafft, bei der Bundesbaugesellschaft durchaus Nachforderungen, die dann mit der Schlussrechnung eingereicht werden. Das sind ja die schlimmsten Nachträge, die kommen. Nachträge, die sich im Bauverlauf abgeben, ja, die sich eben aufgrund von Änderungen oder die sich im Bauablauf ergeben, die kann man eigentlich relativ gut lösen. Die großen Fragestellungen werden in der Regel bis zur Schlussrechnung aufgehoben und werden dann präsentiert. Und da haben wir mit einem Unternehmen eine Mehrkostenforderung damals in Höhe von, ich glaube, das waren 25 bis 30 Millionen D-Mark, die die haben wollten. Das war ein Technik EU.
Das waren wie viel Prozent von der Vergabe?
Das waren ungefähr in der Schlussrechnungslegung waren das in etwa auch 30%
von der Schlusssumme,
Schlussrechnungssumme. Mhm. Und wir haben das verhandelt über sehr fair, sehr klar und deutlich und sind dann, glaube ich, mit 10 Millionen D-Mark Nachtrag rausgegangen. Also das zeigte sich, dass da sehr große Luftnummern gemacht werden. Und davon keine Angst haben. Man muss dann einfach wirklich bis zum letzten reingehen. Und jetzt
gut. Dann bleibt mir noch eine Frage, das ist so eine Art Testfrage. Energieeffizienz in Gebäuden. Und ich messe das gerne in puncto Kilowattstunden pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche im Jahr. Was halten Sie denn aus Ihrer Erfahrung für einen, sagen wir, realistischen Zielwert, wenn ich mein Bürogebäude betrachte, realistisch insofern, dass es noch wirtschaftlich technisch sinnvoll ist? Also natürlich kann man viel erreichen technisch mit viel Aufwand, aber was glauben Sie denn nicht, eine gute Balance zu erreichen bei diesem Büro?
Ich halte von solchen Kennwertdiskussionen eigentlich überhaupt gar nichts, weil wir haben, also Ihre physikalische Messeinheit, die Sie gerade genannt haben, Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr, ist auch das, was wir nach ENEF ausrechnen. Da wissen wir alle, dass ein normierter Bedarf, den wir gegen ein normiertes Gebäude stellen. Wenn Sie jetzt sich ein neues Auto kaufen und sich angucken, was zeigen die Normverbräuche, wissen Sie auch, das ist ein DIN-Normverbrauch, den Sie als Autofahrer in der Regel kaum darstellen können.
Trotzdem steht im ADAC-Heft drin, was es tatsächlich bräuchte.
Ja, und genau. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich laufe hier, wenn ich hier zum Büro laufe, komme ich an seinem Bürogebäude vorbei, da ist die Firma Groupon drin, die da diese ganzen Coupons und sonst was herstellt. Da ist ständig irgendwelches Licht an oder irgendwelche Leute sind da im Internet am irgendwas recherchieren, wahrscheinlich weltweit irgendwo, und die kennen dann halt eben, die arbeiten vielleicht hier in Deutschland nach chinesischer Zeit oder sowas. Das heißt, es gibt für diese Fragestellung gar keinen echten Benchmark, den sie ohne Randbedingungen darstellen können. Das heißt also, deshalb merke ich mir diese Zahlen einfach überhaupt nicht.
Okay, das ist auch wichtig. Sie arbeiten nicht nach diesem
Zielwert,
sondern ja, Sie arbeiten nach guter technischer Ausrüstung.
Nach dem, was das Gebäude benötigt und was man an Nutzerprofil auch kennt.
Dann kommen wir zum aktuellen Projekt.
Ja.
Also das ist ja nicht nur aktuell, das begleitet Sie schon lange. Wird Sie bald ewig begleiten. Erzählen Sie mal, was das Projekt ausmacht, also was ich also vorstellen kann. Ich habe jetzt nur die Zahl genannt, 95 Millionen.
Ja,
aber sagen Sie, es bleibt noch ein paar Takte außenrum.
Also ich denke, das Entscheidende von diesem Projekt sind nicht die nackten Zahlen. Das ist nicht die Fragestellung, ob 590 Millionen dafür zu viel ist oder zu wenig ist, ob diese 80 Millionen Spenden für die Zusatz der barocken Fassade, ob die nun aufgebracht werden sollen oder nicht. Das hat wenig damit mit dem eigentlichen Esprit dieses Projektes zu tun. Es geht also um die Rekonstruktion des Berliner Schlosses. An der Stelle, wo das Berliner Schloss schon immer auch gestanden hat. Das ist ein Bauplatz, der hat eine fast 500-jährige Baugeschichte, die beginnend 1440 oder 1443 auch mit dem Grundstein der ersten mittelalterlichen Zwingburg, die dort errichtet worden ist. Schon damals hatten die Berliner eine große Berlin-Köln war als damals als Doppelstadt hatte einen großen Diskussionsbedarf, weil damals war es nicht so schön, den Herrscher eines Gebietes also auch vor der Haustür zu haben. Deshalb gab es den Berliner Unwillen in den Jahren. Da wurde dann kurzerhand mal die Wiese unter Wasser gesetzt, auf dem da gebaut werden sollte, um eben den Bau zu verhindern. Also schon dieses Projekt hat den gesamte Berliner Diskussionslage zu Großprojekten eigentlich intus. Und dann hat es sich eigentlich weiterentwickelt über die Jahrhunderte hinweg, über ein Renaissance-Schloss zum Barockschloss. Der Barockschloss war, der Umbau zum Barockschloss war dann notwendig, weil der Kurfürst zu Brandenburg wurde dann König in Preußen. Das heißt also, er war dann halt, hatte Königswürde, genauso wie der Kurfürst zu Sachsen, König in Polen wurde. Das waren ja die Zeiten, in denen das passierte. Auch da wurde sozusagen, das lief dann hoch. Ja, bis hin dann zum Abriss des ganzen Gebäudes, dann dem Aufbau eines Aufmarschplatzes, dann Palast der Republik, dann Abrisspalast der Republik. Und dann eben jetzt Aufbau, Rekonstruktion des Schlosses.
Wie viel Fläche
bauen wir neu? Wir bauen in etwa 40.000 Quadratmeter Hauptnutzfläche neu und das Ganze mit knapp 95.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche.
Okay.
Eins vielleicht noch kurz zu dem Esprit dieses Projektes. Die Entscheidung, an diesem Ort etwas zu bauen, etwas zu verändern, etwas abzureißen oder etwas wieder neu aufzubauen, wurde immer vom Souverän, dem damaligen Souverän des deutschen Volkes oder des Brandenburger oder preußischen Volkes getroffen. Es waren immer die Könige oder auch die Regierenden der DDR, beziehungsweise auch der Deutsche Bundestag hat den Beschluss gefasst, das Schloss zu rekonstruieren. Es war nicht die Bundesregierung, die das beschlossen hat. Es war eine Initiative aus dem Deutschen Bundestag heraus, überfraktionell. Das wird immer oft vergessen an der Stelle. Und das ist der Souverän, der Deutsche Bundestag ist
aber
der Souverän.
Aber das Volk und nicht nur die Regierung. Jetzt habe ich es verstanden.
Gut.
Sagen Sie uns noch, was der TGA-Anteil ist?
Der TGA-Anteil in etwa liegt in etwa so bei 90 Millionen Euro brutto.
90 Millionen Euro, oder? Gut. Und darf ich nochmal fragen, was dann die Zukunft bringt? Die nächsten Jahre.
Also wir stehen ja jetzt, wenn man mal auf unsere Webcam guckt und vielleicht, Herr Lauber, wenn Sie vielleicht den Podcast unsere E-Mail-Adresse unten oder unsere Webadresse unten mit eintragen, dann kann man da auch sehr leicht auf die Webcam schauen. Wir sind ja jetzt gerade mitten im Rohbau. Wir arbeiten uns aus dem Keller, also wir haben den Keller fast verlassen. Kellerdecke ist gegossen und wir arbeiten uns jetzt langsam im Erdgeschoss zum ersten Obergeschoss hoch. Also da sind wir voll in der Rohbauphase, auch sehr gut im Termin. Wir haben Gott sei Dank jetzt zurzeit eine gute Witterungslage, dass wir da weitermachen können. In diesem Jahr steht in der Planung dann Ende Ausführungsplanung, Beginn der Ausschreibungsplanungen an. Ja, und wir wollen 2017 fertig sein mit dem Gebäude, 2019 eröffnen. Und das ist dann die spannende Aufgabe, zum Jahr 2017 dann natürlich auch die gesamte Betreibermannschaft zu organisieren, den gesamten Betrieb sauber hinzukriegen, weil dieses Gebäude ja nicht langsam anläuft, sondern das geht ja dann wie ein Ferrari an den Start.
Ich glaube, da komme ich nochmal zurück in ein paar Jahre und frage Sie, wie das lief. Das ist sicherlich sehr interessant. Herzlichen Dank.
Ja, Herr bitte.
Hat mir Spaß gemacht. Und
ja, mir auch.
Sehr viel hilfreiche Informationen.
Okay.
Danke sehr.
Ja, bitte.
Sie hörten die Meinungen und Ansichten eines Praktikers des Baugeschehens. Es ging dabei nicht um ultimative Wahrheiten. Der TGA-Podcast vermittelt persönliche Erfahrungen von Praktikern, damit sie sich ihr eigenes Bild machen können.